Retterview.
Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Sprechwunsch und Sammy Split.
It's beginning to look a lot like Christmas.
Dieses Ding höre ich übrigens jetzt immer als zweiten oder dritten Post auf TikTok die ganze Zeit. Und ich weiß nicht, ob dir es mal aufgefallen ist, es gibt schon Lebkuchen.
Ja, habe ich im Supermarkt tatsächlich auch entdeckt.
Und es ist wirklich schwer, wenn man Hunger hat auf dem RDW, da nicht dran vorbeizugehen und sich sowas mitzunehmen. Ich hab's schon gemacht.
Aktuell gibt's, glaube ich, noch keinen gesellschaftlichen Konsens, der es akzeptieren würde, um diese Jahreszeit schon Lebkuchen zu kaufen.
Aber witzig ist, hat man sie auf dem RTW, dann werden sie auch ganz schnell weggenascht. Also mein Kollege...
Wenn man's, ja, das stimmt. Wenn man es einmal hinlegt auf der Wache, dann vernichtet sich das ja von selber innerhalb von Minuten.
Absolut. Ich bin da immer so der Obladentyp übrigens. Ne? Also falls ihr mal irgendwie was hinlegen wollt, dann gerne Obladen, Lebkuchen.
Also du bist gerne Leverkusen, verstehe.
Ja, auf jeden Fall. Und damit fröhliche Weihnachten hier bei Retterview.
Willkommen. Das war jetzt gerade ein Witz übrigens, weil es gibt einen Stadtteil in Leverkusen, der heißt Obladen.
Nein.
Deshalb Leverkusen-Obladen.
Ja, siehst du, und ich habe ihn nicht verstanden. Und ich glaube, die Hälfte unserer Hörerinnen auch nicht, weil wir einfach nicht aus deiner Gegend kommen.
Ja, das kann natürlich sein. Ich hoffe aber, dass jetzt natürlich jeder diesen Witz so unglaublich feiert und wir jetzt immer wieder markiert werden, wie lustig doch diese Podcast-Folge schon nach den ersten 2 Minuten ist.
50.000 ja. Follower mehr für Luis für diesen Witz. Puh.
Ja, glaube ich tatsächlich noch nicht dran. Apropos, jetzt wo du es gerade ansprichst, der Podcast habe ich gesehen, der, ich schaue jetzt mal schnell rein, der läuft ja tatsächlich so von den Follower-Zahlen auch besser als erwartet.
Ich habe noch gar nicht reingeguckt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich glaube, die letzten 2 Wochen habe ich gar nicht mehr in die Statistiken geguckt. Ich habe einfach nur hochgeladen und ein paar Stichwörter reingepackt und so und dachte so, ja,
das funktioniert einfach nur noch. Also wir haben jetzt 118.945 Abonnenten und 122.000 Hörer.
Krass.
Bei 940.000 Screams.
Das heißt, wir sind auf der Zielgeraden zum 1.000.000. Stream.
Yes.
Hätten wir uns das mal ausgemalt, ne? Dass das noch nicht mal in einem Jahr schon passiert, 1.000.000 Mal gehört zu werden irgendwo.
Ja, vor allem irgendwie bei, keine Ahnung, wie viele Folgen?
28 ist es jetzt. Wir sind jetzt bei der 28. 28.
Ja. Ja, bei der 28. Ich finde das auch eine krasse Statistik. Ja, nicht schlecht. Hätten wir auf jeden Fall nicht mit gerechnet. Bedanken wir uns natürlich wie immer sehr, sehr für.
Ja.
Aber krass, tatsächlich hat der Podcast ja bald Abonnenten, mehr Abonnenten als ich Follower auf Instagram. Da frage ich mich ja, wer sind das so, die Leute?
Es gibt wahrscheinlich auch Menschen, die hören einfach nur Podcast, ohne gleich auf allen möglichen sozialen Medien zu sein. Das mag tatsächlich so sein.
Das ist krass, ne?
Ich kenne auch noch Leute, die haben kein WhatsApp, einfach weil sie das alles ablehnen.
Die haben dann Telegram oder so, ne?
Nee, nicht mal das. Die schreiben noch per SMS und MMS.
Krass. Ja.
Also mein Schwiegeropa zum Beispiel, der hat, wir haben ihm einen neuen Vertrag gegeben und den will er jetzt wieder kündigen. Warum? Weil er im Jahr 2 MMS schickt und die muss er jetzt separat bezahlen, weil das nicht mehr im Vertrag drin ist.
Uiuiuiui.
Also ich dachte schon so, das wäre wirklich ausgestorben, aber nein, es machen noch Leute und ja, okay. Ich werde ihn nochmal aufklären, wie es funktioniert.
Meine Oma macht immer ganz merkwürdige Sachen. Ich kriege dann eine Mail von irgendeiner Vodafone-Box, dass ich jetzt eine MMS bekommen habe und dann öffne ich diese MMS und da steht dann als Text sowas wie, hallo Luis, wann kommst du morgen? Ich frage mich aber, wie genau das diesen Weg nimmt.
Manchmal liegt es daran, weiß nicht, hat sie auch ein Apple-Gerät, ein iPhone?
Ja.
Ja, und da gibt es dann manchmal, wenn er Empfangsschwierigkeiten hat mit dem Internet, dann schaltet er auf diesen grünen SMS-Modus um und wenn sie da irgendwie dir an deine Apple-ID schreibt, anstatt auf deine Telefonnummer.
Dann kommt es per Mail.
Per Mail. Und das hatte ich auch schon, habe das jetzt abgestellt, weil das doof ist.
Ja. Krass, das muss ich mal angehen auf jeden Fall. Ich habe jetzt das neue 13 Pro und ich muss tatsächlich sagen, das nächste Mal lasse ich mir nach Hause schicken, weil als ich es im Apple Store abgeholt habe und dann an dieser langen Schlange stand, fühlte ich mich irgendwie schon ein bisschen komisch, dass ich jetzt hier gerade anstehe, um mein Handy zu holen. Fühlte mich irgendwie ein bisschen zu sehr mit dem Trend schwimmend irgendwie.
Ja, du hast Apple und oh Gott, ja, wir reden hier heute außerhalb aller Thematik über Retterview, aber ja, er hat schon das 13 Pro hoffentlich.
Ne? Das 13 Pro, aber nicht als Max.
Nicht als Max, nee, war doch ein bisschen zu viel für den Influencer, ja.
Nee, das ist mir einfach zu groß tatsächlich. Ich will nicht so ein riesen Handy haben.
Ja, kannst ja zusammenfalten mit Samsung oder so.
Und bevor jetzt alle sagen, das war ja auch mal das Beste tatsächlich, irgendwer hat mich mal gefragt, ich hatte mich mal geoutet, was ich für ein Handy habe. Und dann kamen so in den Kommentaren auf TikTok irgendwie, ja, hier, so schlecht kann man ja im Rettungsdienst nicht verdienen, wenn man sich ein iPhone leisten kann. Was auch immer das für eine Aussage ist. Jedenfalls.
Hashtag Finanzierung,
aber ich habe es ja nicht finanziert. Ich habe diesen großen Vorteil, wenn du es einmal gekauft hast, dann kannst du es ja jedes Jahr wieder in Zahlung geben. Deshalb mache ich jedes Jahr diese Trade-in-Geschichte, dann kriegt man so 530 Euro von Apple oder eben 600, 700, wenn man es auf dem freien Markt macht. Und dann ist halt das iPhone günstiger als jedes andere Handy. Deshalb muss man es aber auch jährlich kaufen, weil sonst natürlich der Gegenwert immer weniger wird. Und dieses Jahr habe ich einfach mein altes, in Anführungsstrichen, meinem Opa verkauft.
Ich gucke gerade in unserem E-Mail-Postfach, ob wir irgendwo eine Anfrage von Apple haben, dass wir für die Werbung machen. So viel, wie wir gerade darüber quatschen. Aber nein, wir sind halt Apple-Jünger. Es tut uns leid da draußen.
Ich befürchte, da sind wir noch zu klein für.
Wahrscheinlich. Aber
wobei wir jetzt eigentlich aktuell gerade schon wieder hier, ich bin ja mit meinem Windows-PC, blicke auf ein Word-Dokument. Also so sehr Apple sind wir ja nicht. Aber wir reden auch irgendwie schon wieder völlig am Thema vorbei. Eigentlich soll es ja darum gar nicht gehen. Der Titel verrät es vielleicht schon. Es geht um was völlig anderes, nämlich über
Medikamente. Das ist so ein Hassthema von mir gewesen, weil da immer so viel mitspielt. Ihr wisst gar nicht, wie viele Medikamente wir teilweise im Rettungsdienst haben. Also die, die im Rettungsdienst arbeiten, wissen das. Aber alles so drumherum, das sind ganz schön viele.
Ich dachte tatsächlich auch immer nur, wir hätten gar nicht so viel, aber wenn man dann mal sich das so aufschreibt, dann ist es schon eine lange Liste tatsächlich, was man so alles hat.
Ja, und ich denke mal, die NotfallsanitäterschülerInnen, die werden sich jetzt richtig freuen, dass wir dieses Thema mal angehen, weil wir nehmen das so ein bisschen auseinander. Wir werden jetzt nicht gleich jedes Medikament in Einzelnen mit Nebenwirkungen und Kontraindikationen und hast du nicht gesehen nehmen, aber wir werden auf jeden Fall immer mal zu jedem was erzählen, sodass sich das eigentlich gut merken lässt. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht es uns, weil der Podcast reicht dafür nicht aus, ein ganzes Arsenal an Medikamenten wirklich in allen möglichen Eigenschaften zu erklären. Ansonsten müsst ihr euch die SAPs oder SOPs, SAAs, so heißen sie, zu Rate ziehen. Da steht ja auch schon ganz schön viel drin.
Genau, ihr ruft einfach bei SAP an. Genau. Größerer Softwarekonzern und fragt dort einfach mal, wie es aussieht.
Wie sieht's aus? Habt ihr Medikamente da? Ja. Womit fangen wir an? Ich habe ja ein bisschen was rausgesucht und mal so auch in meinem Wissen noch von früher gekramt. Ich weiß, wir haben das früher mal Medikamente so in 4 Kategorien geteilt. Herz-Kreislauf-System-Medikamente, also fürs Herz-Kreislauf-System, fürs zentrale Nervensystem, für die Atmung und eben so die sonstigen Medikamente im Rettungsdienst. Das müssen wir mal ganz kategorisieren. Da werden auch einige ÄrztInnen sagen so, ah, da gibt's aber noch mehr. Wir beschränken uns mal jetzt auf das hier.
Vor allem kann man es halt auch ganz anders wiederum sortieren. Man könnte es natürlich auch sortieren nach Krankheitsbildern. Mhm. Und
oder nach Alphabet.
Noch im Alphabet.
Und da wäre jetzt auch noch die Frage, Alphabet nach Handelsname oder Wirkstoffname. Natürlich.
Genau, das ist nämlich etwas, das muss man differenzieren. Nämlich vorhin mit einer Freundin gesprochen, die Medizin studiert. Und dann sagte ihr, schau doch mal, warum Buscopan nicht mehr in den S2K-Leitlinien empfohlen wird bei Nierenkolik. Mhm. Und dann hat sie das herausgefunden, werdet ihr gleich erfahren, warum. Und dann sagte sie, aber das wird ja immer zusammengegeben mit, da meine ich mit Novalgien. Und dann sagte sie, nein, mit Metamizol. Und ja, das ist dann so der Klassiker, es ist nämlich das Gleiche. Also das ist einfach nur ein anderer Name. Mhm. Novalgien ist der Handelsname, Metamizol der Wirkstoff, sowas. Novaminsulfon ist, glaube ich. Nee, der Wirkstoff ist Metamizol, genau.
Genau, ich wollte gerade sagen, Metamizol ist der Wirkstoff, Novamin so der Name, wie Novaminsulfon oder, ja.
Beziehungsweise Metamizol Natrium 1 Wasser.
Ja.
Genau, das ist jedenfalls der Wirkstoff und deshalb kann das auch mal passieren, dass man, wenn die einen immer nur Wirkstoffe lernen, das ist immer das Problem, im Rettungsdienst muss man Wirkstoffe und Handelsnamen lernen. Im Medizinstudium reicht es scheinbar, Wirkstoffe zu lernen. Und der Handelsname ist nicht immer gleich dem Wirkstoff. Also man kann es sich nicht immer, wie jetzt Novalgien, Metamizol, man kann es sich nicht immer herleiten. Man könnte sogar im Gegenteil sogar noch Metamizol verwechseln mit dem Wirkstoff von Dormicum. Sag mir mal schnell, wie der nochmal ist.
Midazolam.
Midazolam, genau. Midazolam, da haben wir es schon. Oh, dann. Das kennt man ja. Oh. Ja, sehr gut, sehr gut. Das könnte man ja auch schon wieder verwechseln, wobei man es eigentlich schon wieder nicht verwechseln kann, wenn man weiß, dass alles, was auf Arm endet. Aber ja, dazu kommen wir ja jetzt.
Dazu, ihr seht schon, wir sind schon mittendrin eigentlich. Ne? Aber vorher sei gesagt, dass wir keine Garantie für alles geben, was wir hier jetzt mitteilen. Wir haben das wirklich nach bestem Wissen und Recherchen und alles rausgeholt. Aber jetzt
Recherche und Archiv Bob Andrews heute mit dabei. Tatsächlich muss man dazu sagen, also wir erheben jetzt natürlich nicht den Anspruch, dass man sagt, man könnte jetzt hier danach irgendwie, müsste man jetzt nicht mehr für die Schule lernen, weil man jetzt so krass hier alles gehört hat. Tatsächlich glaube ich, dass es für den Notfalltäter oder Auszubildenden vielleicht interessant ist, einfach gedanklich zu erahnen, was jetzt als nächstes kommt. Und vielleicht auch wir zum Beispiel gerade beim Metamizol-Novaminsulfon Gate, zum Glück habe ich es noch richtig gestellt, ich habe den Posteingang schon wieder eskalieren sehen, vielleicht sagt, nee, so war es doch gar nicht.
Ja, dazu sei gesagt, und das sage ich sehr, sehr gerne, weil ich das auch immer mal wieder an Einsatzorten den Leuten mitteile. Der Rettungsdienst besitzt keine Medikamente, die irgendwie zur Langzeittherapie da sind oder einfach mal da sind, um ja sie zu geben und dann wieder zu gehen. Das sind Akutmedikamente für akute Probleme. Akut heißt immer wirklich auch öfters lebensgefährlich, ja, die wir geben, um euch transportfähig zu machen oder Schmerzen zu lindern. Ne? Dann keiner in Deutschland muss eben Schmerz erleiden, kriegt dagegen ein Medikament und mehr aber auch nicht. Und wir sind nicht da, um zu kommen und was zu geben und wieder abzudampfen. Ne? Das verwechseln manche auch gerne mal im Rettungsdienst.
Genau. Das ist tatsächlich auch, was die Patienten öfter verwechseln. Mhm. Also wir haben jetzt keine Medikamente, die jetzt irgendwie, die man mehrfach einnehmen müsste oder die man jetzt, das sind teilweise Medikamente, die auch sehr kurze Wirkdauer nur haben und einen sehr schnellen Wirkungseintritt. Zum Beispiel Saba, weiß nicht, ob du sie kennst, die Short-Acting-Beta-2-Agonisten, zum Beispiel Salbutamol, Wirkdauer 2 bis 6 Stunden. Oder Adrenalin, das ist ja nur 3 bis 5 Minuten.
Ich wollte gerade sagen, das hält ganz, ganz, ganz kurz. Nur. Also von
deshalb
daher
auch so schnell oder so oft gegeben werden muss. Mhm. Genau, das ist ganz wichtig. Also sowas wie, keine Ahnung, Ibuprofen, gut, nimmt man ja eigentlich auch gar nicht so häufig. Sondern
das denken viele, dass wir das übrigens haben, ne? Ibuprofen. Also wir haben so eine kleine Hausapotheke immer auf dem Rettungswagen, meint man.
Haben wir nicht.
Dem ist nicht so. Ne?
Wir haben, glaube ich, nur eine Tablette und das ist Tavor. Ich weiß nicht, wie es bei
und,
euch ist.
Bei uns Paracetamol dachte ich erst, aber ist es nicht. Wir haben Paracetamol auch nur als Zäpfchenform und das eher für Kinder.
Ne?
Genau. Und eine andere Tablette, die wir haben, bei uns zumindest in Rostock, ist ASS in Kautablette.
Genau, weil es Lieferengpässe gibt, haben wir es sogar als dieses Tütchen gehabt. Dieses
Ach nein, cool. Ja, ja. Kennt ihr also, aber das kennt ihr vielleicht noch aus der Apotheke für diejenigen, die nicht im Rettungsdienst arbeiten. Aber wir gehen das mal so ein bisschen durch. Ne?
Yes.
Gehen wir mal so die Herz-Kreislauf-Medikamente durch, weil das sind so die meisten, die wir überhaupt haben. Und das, ich glaube, das Einfachste, was jeder auch kennt, auch wenn man nicht im Rettungsdienst arbeitet, sind einfach die Infusionslösung. Ne, die Flaschen, die jeder immer so hinterher schleppt und trägt. Und die sind eigentlich meistens, ja, eigentlich immer zur Kreislaufstabilisierung da. Ne?
Meist auch einfach, um den Zugang offen zu halten.
Auch mal, ne? Dann tropft es immer mal nur ganz langsam so ein bisschen rein, aber oft eben zur Kreislaufstabilisierung eben genutzt, ne? Zum Beispiel Sterofundin oder Ionosteril. Ich weiß nicht, ob ihr noch einen anderen Handelsnamen bei euch habt. Wir hatten auch schon mal Deltajonin, hieß das. Also auch da.
Wir haben nur Steros tatsächlich, Sterofundin.
Genau. Und oft eben genutzt, auch gerade bei älteren Damen und Herren, wenn die zu wenig trinken über Wochen, ja, da wird das oft mal eingesetzt. Oder eben bei Traumata, wenn starke Blutungen eben hier vorhanden sind, da soll man ja schnell eine Volumentherapie machen, schnell Volumen reinbringen mit großlumigen Zugängen, um dort eben dafür zu sorgen. Übrigens auch mit NaCl kann man das auch machen dann. Auch in 500 Milliliter Form, eben um das reinzugeben. Früher gab es immer noch Häs. Das kennen manche von euch gar nicht mehr. Ne? Gibt es auch oft nicht mehr auf den Rettungswagen, weil das oft gerne runtergenommen wurde.
Da gab es einen Grund für, warum das so war.
Ja, entzieht ja dem Körper sehr, sehr viel, also in den Zellen ja auch viel Flüssigkeit. Und das, ich weiß nicht, warum das genau rausgenommen wurde. Das könnt ihr ja gerne mal beantworten. Oder du googelst es ganz kurz. Ich weiß auf jeden Fall, wenn man Häs eben gegeben hat, musste man dazu immer noch mal eine Elektrolytlösung mit ranhängen, um den Zellen natürlich auch nachher wieder Flüssigkeit mit hinzuzugeben. Aber es ist eben gut. Du kannst Flüssigkeit aus dem Körper sehr, sehr schnell hineinbringen, also in das Gefäßsystem und damit eine Volumentherapie schon quasi mit intrazellulären Flüssigkeiten machen, aber die Flüssigkeit fehlt eben nachher. Warum genau aber man das runtergenommen hat, obwohl das eigentlich ja klasse ist, gute Frage, finden wir noch raus.
Wobei ich tatsächlich überall immer nur lese, dass es viele Nachteile hat, aber eigentlich keine Vorteile. Hm. Diese Hydroxethylstärkelösung.
Ja, wer weiß, also Hydroxethylstärke, ne? So war das ja, ja genau. Hm. Genau, gab es auch als Hyperhäs mal und so weiter, aber ich glaube, das ist also erstmal vor deiner Zeit, ich habe es noch gesehen, ich durfte es auch noch anfassen, aber ich weiß gar nicht, ob es noch in deiner Zeit auf dem Rettungswagen überhaupt existierte.
Nee, ich glaube, wir hatten es mal, aber es kam auch relativ zügig wieder runter.
Ja, ich habe es auf jeden Fall nicht, also es ist auf jeden Fall juckreizend, das weiß ich, also löst immer gerne mal so ein Juckreiz aus, das war schon immer so ein Nachteil. Ja, und dieser Juckreiz und die Hautänderungen, die waren nachher auch sehr schwer rückgängig zu machen, also zu behandeln. Und teilweise über Monate hattest du diesen Juckreiz dann noch. Und das ist schon so ein Ding gewesen, nicht so gut. Auch in den Nieren hat das irgendwas, also irgendwas mit den Nieren war auch, wie gesagt, nutzen wir nicht so. Ich hätte es nicht ansprechen sollen. Es steht auch gar nicht bei uns eigentlich in den Stichworten drin, aber ja.
Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall ein Problem, weil jetzt eskaliert der Post
eigentlich. Aber, wir brauchen jetzt ja auch mal ein bisschen Aktion, weil ihr habt echt ganz wenig auf unseren Anrufbeantworter gesprochen, eigentlich gar nichts. Das hat mich mal echt gewundert. Normalerweise kommt immer irgendwas. Und einer hat uns geschrieben, das werden wir aber nachher mal vorlesen, fand ich ganz süß, mit kinderwinkendem Rettungswagen. Ne? Ganz süß.
Der Vorteil von Stereofondin ist ja, dass es isoton ist, ne? Also das ist im Prinzip, wenn man es gibt, das ist der Sinn dahinter im Prinzip jetzt nichts. Also das Problem ist, man muss sich ja vorstellen, im Körper findet ja ganz viel, also es findet ja in der Natur überall alles immer Stoffausgleich findet ja statt und Flüssigkeitsausgleich, das ist dann die Osmose oder eben Stoffausgleich, Stoffe diffundieren.
Genau.
Und das heißt, wenn man jetzt irgendwas in den Körper führt, der ja ein abgestimmtes System ist eigentlich und das hat nicht genau
Die gleiche Konzentration
oder Zusammensetzung eben wie das Element, in das man es reinbringt, dann bewirkt es, dass irgendwo irgendwas passiert, dass zum Beispiel dann aus den Zellen vielleicht alles ins Blut strömt oder sonst irgendwas. Das sind Effekte, die möchte man nicht. Bei Glucose ist das zum Beispiel ein großes Thema, beim Zucker, der zieht ja Feuchtigkeit zum Beispiel. Das kennt man ja, wenn man Dinge trocknen möchte auch, dann nimmt man Reis oder man kann auch Zucker nehmen. Und deshalb muss man auch beim Zucker aufpassen oder den sehr hoch verdünnen, weil sonst zieht er dir sämtliche Flüssigkeit aus allen umliegenden.
Gerade bei der 40-prozentigen Variante und ist übrigens auch sehr venenreizend. Ne? Also,
genau, deshalb soll man es nicht im Schuss geben, sonst nekrotisiert, wenn es dann auch noch daneben geht, tatsächlich.
Ja, also und, meistens also auch mit einer Infusionslösung dazu. Ne? Sagt man
auch. Wir haben auch nur, damit das gar nicht passiert, ich glaube 10% Glucose.
Bei uns gibt es 45, also 45 prozentig.
Oder haben wir 5%?
Das kann durchaus sein.
Kannst dir gerade echt nicht sagen.
Aber wie gesagt, wir geben auch gerne mal 40. Wir dürfen ja nur beispielsweise bei einer Unterzuckerung bis zu 8 oder 10 Gramm geben. Aber diese, wie gesagt, auch immer mit einer Elektrolytlösung.
8 ja, plus 4?
12 habe ich auch schon mal gelesen. 8 im 4. Bonus und dann nochmal bis zu 12. Und dann muss aber auch der Arzt danach entscheiden, wie es weitergeht, ne?
Übrigens habe ich tatsächlich, also in Aachen hatten wir 40-prozentige Glucose und zwar in so ganz kleinen Plastik. Hm,
genau, die haben wir auch.
Genau. Und es sah 1:1 aus wie die NaCLs, 10 Milliliter, ich glaube 10 Milliliter waren da drin.
10 Milliliter, ja, 10.
Genau, und es sah exakt aus wie die NaCLs, 10 Milliliter, die wir hatten. Hm. Und man hat aufgezogen die Medikamente immer mit den NaCLs natürlich, um sie zu verdünnen. Und mir ist in der Hast mal passiert, dass ich es tatsächlich mit Morphin, habe ich mit Glucose aufgezogen. Und ja, wir haben es nicht gegeben, dann, weil es mir dann aufgefallen ist. Aber es sah halt exakt gleich aus. Da sieht man halt wieder Situation Awareness. Ja. Da muss man aufpassen.
Und das ist ja auch das Wichtige vielleicht, bevor wir weitermachen. Wenn ihr jetzt so eine Medikamente aufzieht, bei einer Infusion ist es ja teilweise noch ganz gut sichtbar, was ihr gebt. Ja. Aber wenn ihr ein Medikament aufzieht und das dem Arzt gebt, das ist wirklich das A und O. Auch so routiniert ihr seid und euch mit dem Arzt gut kennt, zeigt dem Arzt oder dem, der es verabreicht, auf jeden Fall nochmal vorher, was das für ein Medikament ist. Mit dem Fläschchen, dem Etikett, der Ampulle, ja, Und am besten auch, wie ihr es aufgezogen habt. Ne? 1:10, 1 Milligramm auf 10 Milliliter und so weiter. Das ist ganz wichtig. Gerne auch mal laut mit ansagen. Und vor allen Dingen auch die Spritzen beschriften. Vergessen auch gerne mal welche. Ja, ich weiß, da eine hier hinten auf dem Pult habe ich eine Adrenalin hingelegt. Da drüben liegt Lidocain. Ja, das weiß ich ja. Ne? In der Hast kann das auch mal schief gehen.
Da muss man echt aufpassen. Also wir hatten auch in Aachen Bezeichnung nach Wirkstoff. Was dazu führte, war es nach Wirkstoff? Ich meine schon, dass wir Flumazenil hatten und Furosemid. Und auch das in der Hast, ja. Es hängt auch noch nebeneinander direkt.
Kannst du
in der Hast dann einfach Flumazenil genommen, anstatt Furosemid. Das eine Furosemid soll entwässern und das andere ist halt das der Gegenspieler zum Dormicum, also beispielsweise zu Benzodiazepin. Und hätte jetzt nichts Schlimmes gemacht. Aber in der Hast zieht man dann aus Versehen das eine auf, anstatt das andere. Ne? Deshalb ist das eigentlich, oder bei solchen Dingen sollte man es dann vielleicht extra auseinanderhängen oder vielleicht dann doch mal von seiner Wirkstofftaktik abweichen und es einfach anders nennen,
genau.
Damit sowas nicht passiert.
Genau, oder eben die Sortierung eben anders machen, genau. So haben wir es zum Beispiel gemacht, damit man das wirklich nicht verwechseln kann, also wirklich drauf geachtet auch.
Oder auf den Kopf stellen oder so, naja.
Irgendwie sowas in die Richtung. Gut. Weitere Kreislaufsachen, da gibt es wirklich ganz viele Kategorien. Ich gehe sie jetzt noch mal ganz kurz so
durch. Übrigens, ganz kurz noch, laufen übrigens auch ab, die Medikamente, weswegen man immer am 1., ich gucke immer, dass ich am 1. keinen Dienst habe, ich hasse es, am 1. ist man quasi nur mit verwaltungstechnischen Dingen beschäftigt, nämlich zum einen Fahrtenbuch machen, die Abrechnung fürs letzte Monat und alle Medikamente auf Verfall kontrollieren.
Du Armer.
Ja, und dann werden die weggeworfen und entsprechend ersetzt.
Es tut übrigens auch nicht weh, zwischendurch mal drauf zu gucken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, einfach mal zu gucken, hat die letzte Schicht das auch wirklich beachtet.
Aber meist macht man das dann für den nächsten Monat, markiert man das rot, damit dann schon das, aber wenn man sich wiederum drauf verlässt und dass man es übersehen hat, was, dann ja,
ist ja, wir machen irgendwie mal so ein Kreuz drauf oder so ein Marker, genau, ist auch immer ganz gut. Wenn irgendwo sowas abläuft. Und wenn man eben merkt, ab nächste Woche ist ein neuer Monat für uns, das ist ja immer so, ich glaube, ab Donnerstag checken wir das Ambularium bei uns. Jeden Donnerstag, ist egal wie. Und wenn wir wissen, okay, nächsten Donnerstag ist das schon abgelaufen, dann wird es auch sofort runtergenommen. Ne? Genau. Und bitte nicht einfach so in den Hausmüll oder rausschmeißen. Ne? Normalerweise.
Also das ist ja jetzt Steuergeldverschwendung hier. Wer weiß, wenn man es in der Woche noch hätte verbrauchen können.
Ja.
Unglaublich.
Grausam.
Naja, du wolltest jedenfalls weitermachen mit
Herzkraft steigenden Medikamenten oder auch Inotropika.
Ja, das
da
ist
wollte ich hingehen.
Ich muss sagen, diese Bezeichnung kenne ich tatsächlich nicht,
Inotropika. Ja, schon mal gehört, früher in der Schule, aber danach auch nie wieder. Es gab doch nie einen Arzt, der zu mir gesagt hat, also ich hätte jetzt gerne mal so ein schönes Inotropika, da könnte man mal reinhauen.
Ja, ich wollte gerade sagen, da denke ich dann irgendwie an Karibik.
Ja, so ein bisschen klingt es auch, aber tatsächlich ist es ein Medikament, was jeder von euch schon mal gehört hat. Also Epinephrin hat man vielleicht nicht so gehört. Ihr kennt es unter dem Handelsnamen oder dem Namen Adrenalin. Ja.
Oder Supra.
Genau. Suprarenin, Supra, ne, Adrenalin. Viel verwendet. Einige wissen auch schon, was es macht. Auch die, die nicht in der Rettungsdienst sind. Adrenalin, ja, steigert die Herzkraft und sorgt dafür, wenn ihr das zum Beispiel spritzt, dass das Herz hier ja Kraft gesteigert wird und vor allen Dingen auch schneller läuft. Ne? Also wer so manche Filme schon gegeben hat, wo manche Alter, naja, damit massakriert wurde oder eben Arztfilme, ja, da geht das Herz schon mal ein bisschen hoch. Ja. Dobutamin, eben auch ein Medikament, das herzkraftsteigernd ist.
So schnell wolltest du über das Adrenalin jetzt hier wegfliegen?
Nein, ich wollte nur mal kurz das anreißen. Das ist wirklich schwer. Ich gucke mir mal die Liste an. Hast du dir mal die Liste angeguckt, dass wir heute hier alles besprechen könnten?
Ja, aber jetzt hier, das jetzt so schnell. Also Adrenalin ist ja ein ganz normal, ist ein Hormon, das in den Nebennieren gebildet wird. Und das wir alle auch haben im Körper.
Ja.
Und das eben, wie der Christian schon sagte, so gewisse Dinge steuert, zum Beispiel dieses Fight-or-Flight-Modus aktiviert im Körper. Also jetzt kämpfen oder abhauen, das heißt Engstellung der Gefäße und dann den Körper im Prinzip darauf vorbereitet, dass man jetzt flüchten kann oder eben Gas geben kann, ja, dass die Herzfrequenz steigt. Der Blutzucker steigt übrigens, deshalb bei Hyperglykämie kontraindiziert, weil, wie war das? regt in der Leber die Glykogen irgendwas an, was dann zu Glucose.
Genau, Glucagon und Glykogen, ne? Gab es früher mal, genau, so im Bio-Unterricht.
Dann steigt Glucose und gleichzeitig wird die Insulinausschüttung gehemmt und dann steigt eben der Blutzucker. Und yes, macht man, hauptsächlich gibt man das bei Reanimationen, aufgrund eben der genannten Effekte. Und ja, eigentlich gibt man es nur bei Reanimation und beim
und bei
allergischen Reaktionen, beziehungsweise genau, allergischen Schock.
Da gibt es auch zwei Arten.
Asthma,
ne?
Ich frage mich gerade, ob wir es schon mal beim Asthma gegeben haben oder ob ich es gerade mit dem allergischen Asthma, beim allergischen Asthma.
Ja, genau, aber bei allgemein allergischen Reaktionen, bei den Atemwegen wird es vernebelt. Ne?
Genau, weil es die Bronchien weitet.
Wenn es nur die Atemwege sind, hat man aber auch einen allergischen Schock dazu. Ne? Dann kann man, also nur allergischer Schock, nur intramuskulär. No? Allergischer Schock mit Atemnot dazu oder no? Dann auch noch mit Vernebeln. Und sorgt eben auch dafür, dass hier die Bronchien sich auch mit unter dann weiter die Leistungsorgane, Herzkreislauf und Herzkreislauf, also schon die Lunge und Herzkreislauf eben hier gestärkt werden. Und
ist übrigens der Grund, also zum Beispiel hemmt es auch die Uterusaktivität und die Magen-Darm. Aktivität, es wirkt ja auf die glatte Muskulatur auch, ist auch der Grund, warum man genau dann nicht auf Toilette muss, aber vielleicht danach.
Das heißt also, wenn ihr doch ganz doll auf Toilette müsst und ihr wisst, es ist noch weit, fangt an zu laufen und ja, euch irgendwie zu hetzen.
Nee, ungelogen, ja, aber so ist es. Also ich musste mal beim Joggen, das Ding ist ja, ich jogge ja, also ich bin ja relativ trainiert, ohne jetzt hier flexen zu wollen. Das heißt aber auch, ich würde jetzt behaupten, mein Adrenalinspiegel, wenn ich so gerade 18 Kilometer laufe, ist nicht mehr der höchste. Weil ich ja in diesem Trott bin einfach. Und wenn ich dann merke, boah, ich muss auf Toilette, dann fange ich richtig an, Gas zu geben, zu sprinten. Und dann hat sich das Thema tatsächlich auch, bis ich zu Hause bin, erledigt. Das ist richtig krass.
Also wenn ihr mal Louis im Park seht und er läuft, ja, als wenn es keinen Morgen mehr gibt, dann könnt ihr ihm auch eure Toilette zu Hause anbieten. Ja?
Genau. Aber so schaut's aus. Und in relativ tiefen Dosen wirkt es tatsächlich auch dann wieder erweitert es zum Beispiel auch die Herzkranzgefäße. Also in hohen Dosen, die wir wahrscheinlich eher nicht erzielen, hat aber eine relativ kurze Wirkdauer, nur 3 bis 5 Minuten. Bei der Reanimation habe ich eine Studie gelesen, wirkt es, wenn man es super schnell IM gibt, also intramuskulär, genauso wie die erste IV-Gabe, könnte man also machen.
Interessant, das habe ich zum Beispiel noch nie gehört, da wurde mir noch nie in der Fortbildung mal gesagt, finde ich cool, ja.
Ich weiß tatsächlich nicht, von wann die Studie jetzt war, die war relativ jung, das wurde dann an 20 Schweinen getestet, die wurden in die Reanimationspflichtigkeit gebracht, dann reanimiert. Und dann hat man eben untersucht, wie jetzt Adrenalin, IV und IM sich unterscheiden. Und bei der ersten Gabe, tatsächlich kann man es auch IM machen.
Die armen Schweine.
Genau, die armen Schweine. Das war jetzt ein... Und dann ist es tatsächlich so, ich habe mich ja tatsächlich mal gefragt, warum es denn so ist, dass man es beim allergischen Schock zum Beispiel IM gibt und nicht IV. Und warum das denn so anders wirkt. Und es ist tatsächlich so, dass das Muskeldepot einfach dieses Adrenalin langsamer abgibt. Und wenn man es intravenös gibt, dann wirkt es direkt und gibt Vollgas. Und wenn man es in den Muskel spritzt, dann dauert es eben ein Weilchen und auch nicht gleich alles auf einmal. Und deshalb könnte man sich, haben wir schon mal gesagt, als gesunder Mensch ohne Probleme das, ohne dazu aufrufen zu wollen, in den Muskel jagen, aber eben nicht in die Vene.
Ja, der Blutzuckerspiegel wird angestiegen, genau, das haben wir ja schon gesagt. Und es ist übrigens auch, wie hieß es denn nochmal? Es beschleunigt die Erregungsleitung übrigens auch. Ihr kennt das vielleicht. Vielleicht habt ihr schon mal erlebt, kommt ein Notfall, ihr kommt mit dazu und so weiter und habt irgendwie so einen klaren Gedanken. Ihr könnt wirklich viele, viele Situationen plötzlich besser aufnehmen in diesem ganzen Stress, und das funktioniert eben auch bei Flucht und so weiter oder bei Verteidigung, sorgt eben dafür, dass ihr einfach mal klarer denken könnt, bis zu einer gewissen Schwelle übrigens. Danach verfällt man dann ja in so eine Art Tunnelblick und oder wird total crazy. Naja, also Adrenalin schon ein tolles Ding, ne? Epinephrin.
Und hat in der Notsituation keine Kontraindikation.
Ja.
Das ist echt der Vorteil davon. Ja. Weil es ja tatsächlich, muss man ja sagen, es ist ja nicht so, wenn der Körper es nicht selbst produzieren würde. Also, genau.
Bist du jetzt zufrieden mit deinem Adrenalin?
Jetzt bin ich zum Thema Adrenalin einigermaßen zufrieden. Der Notzahn wird wahrscheinlich jetzt noch an einigen Punkten denken.
Aber guck in die SAAs.
Genau.
Genau, dann kommen wir mal zu Vasokonstriktoren. Also wenn man so manchmal Latein hatte vielleicht, dann kann man sich erschließen, was das macht. Ne? Die gefäßverengenden Medikamente, Vasokonstriktor, zum Beispiel Norepinephrin. Klingt das wie Epinephrin, ist ein Norepinephrin, Noradrenalin dann auch eben genannt, ist auch ein Botenstoff, übrigens ein körpereigener, ne, der als Stresshormon ebenfalls wirkt, ne, genauso als Neurotransmitter und wird, glaube ich, im Mark gebildet, den Nebennieren. Nicht,
also das kann sein, tatsächlich.
Genau, kommt mit dazu. Genau, sorgt eben dafür, dass die Gefäße verengt werden, der Blutdruck damit auch gesteigert wird.
Kriegt man immer als Perfusor, ne?
Genau. NA nennt sie auch gerne mal. Also ja, wenn ihr irgendwo mal unterwegs seid, weiß ich, wir haben es am Hubschrauber zum Beispiel immer ganz viel, ne? Wo ist das NA? Wie viel habt ihr da eingestellt? Und dann guckst du erstmal so als Neuling an, so, was ist ein NA? Notarzt habe ich hier neben mir. Nee, damit ist das Noradrenalin gemeint. Ja.
Also ich glaube tatsächlich, dass, wenn man das vereinfacht sagt, dass das Adrenalin hauptsächlich die Rolle des Hormons übernimmt und das Noradrenalin die Funktion des Neurotransmitters.
Das eine ist auch vor allen Dingen, also Noradrenalin ist nicht herzkraftsteigernd zum Beispiel. Ja, das ist nur vasokonstringierend. Also es sorgt nur dafür, dass die Gefäße verengt werden und damit der Blutdruck gesteigert wird. Und Adrenalin bewirkt aber direkt an den Rezeptoren der Organe, also Herz oder hier eben die
Bronchien. Genau, ist halt ein Hormon. Ja. Und dadurch, dass das Noradrenalin wesentlich die Aufgabe des Neurotransmitters übernimmt, ist die wichtigste Aufgabe die Weiterleitung von Signalen über das zentrale Nervensystem.
Willst du jetzt auch noch Kontraindikationen reinhauen? Ich habe schon gemerkt, du willst ja wirklich total darüber reden.
Nee, ich will keine Kontraindikation. Das überlasse ich jetzt dann wiederum dir.
Ich muss mal, glaube ich, meine App rausholen. Ich habe immer so eine Rettungsdienst-App und da gucke ich auch immer nach Kontraindikationen einfach, weil...
Tatsächlich, ich weiß auch nicht, ich habe auch so eine App, Medikamente oder so heißt die. Ich kann es dir gerade nicht sagen, wie sie genau heißt, aber das ist ja im Prinzip auch schnell ergoogelt.
Auf jeden Fall.
Aber ich könnte mir vorstellen jetzt, was ich nur noch aus meinem begrenzten Wissen weiß, dass Noradrenalin kontraindiziert ist bei Bluthochdruck, Korpulmonale, Engwinkelglaukom, Hyperthyreose, Pheochromozytom, schwerer Arteriosklerose mit Stenosen, wahrscheinlich noch die schwere Koronarsklerose oder schwere Herzmuskelinsuffizienz, vielleicht auch noch die schwere Niereninsuffizienz. Ich lese es natürlich nicht ab.
Lies nicht zu schnell, ja, dass die Leute auch alle schön mitschreiben können.
Aber genau,
nee, alles
da
gut.
Ist es eben.
Aber ich habe es jetzt hier tatsächlich auch in meiner, ich werde mal die Rettungsdienst-App hier nebenbei mal aufhaben. Übrigens kann ich nur empfehlen, Rettungsdienst-App. Ich weiß gar nicht, ob die was kostet, aber die habe ich gern mal dabei, weil da steht immer so viel Schönes drinne und hilft im Notfall auch mal ganz fix. Ja. Ich hatte letztens eine Patientin, die mich doof angeguckt hat, weil ich das Handy mal rausgeholt habe und sie dachte, ich schreibe eine SMS, aber ich habe einfach nur was nachgeguckt.
Yes, dann hast du hier stehen Acrinoa, was ich mir immer super tatsächlich wieder merken konnte über den, ist es der Wirkstoff Cafedrin oder ist Cafedrin einfach nur der Handelsname?
Ich dachte eigentlich Acrinoa wäre das der Wirkstoff, nee, aber Cafedrin ist
Theodrenalin. Hm. Beide chemische Abkömmlinge des Theophyllins sind in der Kombi Acrinor genannt, Handelsname.
Ja.
Und das konnte ich mir mal gut merken. Kann man sich vielleicht auch merken, Cafedrin, was steckt da drin?
Kaffee.
Was habe ich bei nach Kaffee? Habe ich hohen Blutdruck? Und das ist tatsächlich genau das, was Acrinor macht. Es steigert den Blutdruck.
Macht euch wirklich überall Eselsbrücken. Ne? Ich glaube, anders bin ich auch nicht durch die Prüfung gekommen, einfach weil die Eselsbrücken mich da wirklich gerettet haben. Das lernt man übrigens im Lateinunterricht wunderbar, Eselsbrücken zu machen. Aber auch hier genau, wieder, auch das gleiche Engwinkelglaukom und sowas kontraindiziert, da immer ein bisschen aufpassen, mal nachfragen. Auch bei Volumenmangel soll man es nicht geben.
Wusstest du kurz, ich weiß, ich platze gerade aus mir raus, dass Salbutamol kontraindiziert ist bei einer Hyperthyreose,
ja,
und bei einer schweren
Kater? Dass man eine Schilddrüsenüberfunktion einfach mal abfragen muss, ja.
Was
ich habe auch keinen Arzt gehört, der das gemacht hat.
Ich wollte gerade sagen, ich dachte mir, als ich hier die Kontraindikation von Adrenalin gelesen habe, dachte ich mir, ja, werde ich mal dran denken jetzt in Zukunft. Also von Adrenalin, von Salbutamol. Also Hyperthyreose, Tachyarrhythmie, Kardiomyopathie, okay, schwere KHK, Leberinsuffizienz, Niereninsuffizienz, sind teilweise ja schon Sachen, wo man, also gerade die Hyperthyreose, da muss man aufpassen.
Aber Salbutamol, da kommen wir nachher noch zu, wenn wir dann an die respiratorischen Sachen gehen.
Kommen wir nachher zu, aber das Cafedrin, wo wir gerade waren, das Acrinor, also das Kaffee-Ding, das ist dann hauptsächlich, keine Ahnung, wenn jetzt ein Patient kollabiert ist infolge orthostatischer Dysregulation, also synkopiert, und dann der Blutdruck vielleicht noch im Keller ist, dann könnte man mit ein bisschen Acrinor den Blutdruck auch wieder steigern. Ist aber nicht freigegeben, ne? Für die Notfallsanitäter?
Nee, nee, das ist, welche Freigaben sowieso gemacht werden, das ist klar, das müssen sowieso andere entscheiden und die SAAs. Zumal ich hier in Rostock auch nicht sagen könnte, das dürft ihr alle geben, geht auch gar nicht, das machen alles die ärztlichen Leiter oder LeiterInnen da draußen, ne?
Ja. Aber tatsächlich, Akrinor habe ich gar nicht so oft. Mm-mm. So oft gegeben. Das Schöne ist, es gibt ein Medikament, das macht genau das Gegenteil von Akrinor. Genau. Das heißt, theoretisch könnte man auch direkt wieder da intervenieren und sich dann so hin und her, so links
ein bisschen
quasi
schaukeln
Akrinor
und die Patientin, und der Patient hat da Kopfschmerzen schon, weil immer hoch und runter geht. Genau, die Vasodilatatoren, ne? Konstringieren ist immer zusammenziehen, dilatieren immer auseinandergehen. Ja, das geht übrigens mit Pupillen auch ganz gut. Da hört man dieses Wort eben auch. Und dafür gibt es eben diese Antihypertensiva, wie zum Beispiel Urapidil. Das kennt man jetzt ganz oft, weil oft kämpfen wir eher gegen hypertensive Krisen an. Ja, und da gibt man dann sehr, sehr gerne eben auch mal das Urapidil. Das ist Blutdruck senkend oder auch Ebrantil.
Und genau.
Genau. Auch da immer vorsichtig sein. Vor allen Dingen, wie man es aufzieht, fragt bitte die Ärzte da. Ich glaube, das ist immer in so 15 Milliliter Ampullen. Und dann nimmt dann der gewiefte Notfallsanitäter, Rettungssanitäter dann gerne mal so eine 20 Milliliter Spritze. Jetzt muss ich wirklich nochmal nachgucken, ob das da war oder beim anderen oder bei Dippi. Ich glaube, es war bei Tipi. Ich glaube, da vergesse ich gerade was.
Ich wollte gerade sagen, Urapidil kenne ich als 25 Milligramm.
Ich habe es verwechselt gerade mit Tipi.
Dass du es dann schön in Fünfer-Schritten quasi aufziehst.
Es ist wirklich so. Also so, wenn du die Ampulle dann siehst. Das Problem ist, im Rettungsdienst hast du so viele Medikamente teilweise. Du nimmst immer nur so ein paar, weil die anderen, die verwendest du kaum. Also gut, Urapidil hat bei uns zum Beispiel das NEF nur. Ich weiß nicht, habt ihr das bei euch auf dem Rettungswagen?
Yes,
yes,
geben wir auch. Tatsächlich auch ohne NEF.
Weil es ja auch in den SAAs mit drin steht. Ne?
Richtig.
Und das auf jeden Fall zu nehmen, ne? 10 bis 50 Milligramm EV, sagt man immer, vor allen Dingen langsam applizieren. Ja, nicht
in 5 Milligramm Schritten titriert.
Richtig.
Das heißt, wenn man das 25 Milligramm, die 25 Milligramm Ampulle aufzieht auf eine 5 Milliliter Spritze, habe ich pro Milliliter 5 Milligramm. Das heißt, ich gebe dann immer so 1 Milliliter und dann gucke ich, was passiert. Mhm. Wenn man das im Schuss gibt, dann ist Feierabend.
Wichtig. Bitte nicht bei Schwangerschaft verwenden. Ja, bei Schwangeren, die mal einen hohen Blutdruck haben könnten, da ist es auch vor allem auch oder eben schon gewordene Mütter in der Stillzeit, da soll man es eigentlich normalerweise auch nicht geben. Ja, und was eben passieren kann, haben wir auch gerne mal bei Urapidil, ist Übelkeit, Erbrechen, ja, als Nebenwirkung.
Kopfschmerzen tatsächlich.
Genau, ne, knallt auch nicht rein. Es kann auch dazu führen übrigens, dass Tachykardien oder Bradykardien entstehen. Also das Herz schneller schlägt oder eben langsamer. Deswegen ist sowieso bei Medikamentengabe immer die mit Herz-Kreislauf einhergehen und die den beeinflussen, natürlich ein Monitoring immer erforderlich. Ja. Ja. Und ansonsten gucken, man soll ja sowieso bei jedem Medikament nachfragen, ist irgendwas anders, juckt die Haut oder sowas. Das kann nämlich auch zu, habe ich noch nie gesehen, ganz ehrlich, bei Urapidil, aber auch zu anaphylaktischen Reaktionen führen. Aber das ist ja bei jedem Medikament irgendwie machbar, fast jedem Medikament. Ne?
Wobei ich tatsächlich auch schon Studien gelesen habe, dass, weil du sagtest, dass bei einer Präeklampsie wohl auch bei Hypertension man Urapidil geben könnte. Aber genau, da gibt es auch schon Studien, wie genau sich Urapidil denn auswirkt, wirklich, wenn der Patient einen hämorrhagischen Schlaganfall hat. Und das ist immer, also beim Patienten zum Beispiel, der einen Schlaganfall hat, sagt man immer, man soll eigentlich keinen Blutdruck senken. Der hat meist einen sehr hohen Blutdruck. Meist ist das auch die Ursache, damit überhaupt noch was ankommt. Aber auch da habe ich jetzt auch schon Studien gelesen, wie weit man denn dann vielleicht...
Ich wollte gerade sagen, bis zu einem gewissen Blutdruck. Ne? Also man bei einem 250er systolischen Blutdruck, da sollte es den schon mal ein bisschen senken. Ne? Aber man sollte da auch nicht zu tief rangehen. Ich möchte behaupten, so bei 180, 170 systolisch. Bis dahin ist es erstmal in Ordnung, das zu senken. Ja, also unter 200 auf jeden Fall. Aber... da bitte immer aufpassen, ich würde mir da auch einen Arzt dran holen. Also meistens hat man, wenn man so einen Schlaganfall durch Bluthochdruck hat, sowieso schon einige andere Hausmedikamente mit dabei. Und da bin ich sowieso immer super vorsichtig, was es angeht, da noch irgendwie was geben zu wollen, wenn ich es denn dürfte. Ne? Also wäre ich sowieso. Deswegen passt da immer auf, guckt euch die Medikamentenliste an und wenn ihr euch nicht unsicher seid, dann holt euch einen Arzt dazu. Ganz einfach, eine Ärztin. Ne? Ja, hier wird noch fleißig getippt, hier wird noch recherchiert, hier wird noch geguckt.
Ja, ich habe nur gerade die Studie gesucht, weil mich das tatsächlich jetzt interessiert hat. Ich habe sie gerade gefunden. Antihypertensive Therapie-Taktik in hypertensiver Krise kompliziert bei hämorrhagischem Stroke. Hm. So heißt diese Studie. Also jetzt, das war jetzt übersetzt aus dem Englischen ins Deutsche. Ja. Antihypertensive Therapy Tactics in Hypertensive Crisis Complicated by Hemorrhagic Stroke. Aber dauert jetzt tatsächlich gerade, bis es
das werden wahrscheinlich jetzt andere hier wahrscheinlich auch noch machen. Ich hatte letztens ein lustiges, kurzes Gespräch mit dem Klaus. Wir reden ja immer über ihn, unser Notarzt, der jetzt mittlerweile in Schleswig-Holstein wohnt, nicht mehr in Rostock. Ich habe ihn übrigens gestern gesehen bei unserem Hansa-Spiel. Da ist er nämlich Notarzt gewesen. War schön. Auf jeden Fall hat ihn das mal beschäftigt wegen Salbutamol, Atrovent. Ich weiß, wir gehen nachher erst drauf ein, aber das sind so zwei Medikamente, die gibt man immer zusammen. Und da fragte er sich, warum wir notfallsanitäter Rettungsassistenten immer fragen, ob wir es mischen dürfen für den Arzt. Na, das wurde uns mal vorgegeben und er sagte, du, im Studium kriegen wir das immer so. Aber er ist dann auch genauso wie du und ich. Wir müssen gleich nachgucken. Wie war das nochmal? Schnell mal nachsuchen und so weiter. Das ist schön, wie wir uns da so gleichen alle. Also wenn ich mich da irgendwas frage, dann gehe ich nicht erst zu 5000 anderen Leuten und frage, du, weißt du übrigens, wie läuft denn das jetzt hier, sondern dann recherchiere ich das meistens selbst. Ich habe ein Handy, ich habe Google und hoffe, dass ich das Richtige finde.
Yes. Ne? Es steht übrigens in der Studie unter anderem, dass die Target Blood Pressure Levels, also dass der Zielblutdruck innerhalb von 20 Minuten erreicht werden sollte, weil eine langsame Blutdruckreduktion mit einer schlechteren Prognose assoziiert ist. Mhm. Und dass Ebrantil aber eine effektive und sichere antihypertensives Medikament ist.
Dennoch ist es für euch, ich habe immer ein bisschen Angst, dass die dann ankommen, ja, aber der Louis hat gesagt, er hat in der Studie gelesen, also Leute, wirklich die SOPs, SAAs, wie auch immer ihr sie nennen möchtet, die sind für euch maßgeblich. Ne? Abweichungen aufgrund irgendwelcher Studien können sich da eben
genau, das wär's Akademiker noch an der Einsatzstelle. Hört mal, aber der Louis, der hat in der Studie echt gelesen.
Deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig hier mit solchen Aussagen. Deswegen schwitze ich auch tatsächlich mal bei diesem Thema Medikamente, weil das kann auch immer ganz schön nach hinten losgehen, wenn da einer sagt.
Aber, also was die Studie auch sagt, ist tatsächlich, ich kann sie dir ja mal schicken, dann kannst du sie in die, keine Ahnung was tun, dass tatsächlich Blutdruckwerte von 136 bis 149 Millimeter Quecksilbersäule für Patienten mit hypertensiver Krise, kompliziert durch hämorrhagischen Stroke, dass die diese Blutdruckwerte mit einem besseren Überleben verbunden sind. Mhm. Das heißt, laut dieser Studie sollte man eigentlich in diesen Wertebereich senken.
Liebe Ärztinnen und Ärzte da draußen, antwortet uns
nach mir die Sinnflut.
Schreibt uns doch mal.
Ich schick dir mal den Link von der Studie, die ist von 2013. Ich meine, es hat sich ja nicht durchgesetzt, also vielleicht war die auch nicht repräsentativ. Ich habe sie gerade nur überflogen.
Na toll, jetzt beschäftigen wir uns mit Dingen von 2013, was ich wahrscheinlich noch nicht mal durchgesetzt habe. Wir packen es einfach mal rein. Ihr schreibt uns per E-Mail, haut das E-Mail-Postfach voll. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Ich bin jetzt sowieso in Köln und da kann ich die Zeit im Hotel oder auf der Promenade einfach mal nutzen, eure E-Mails dann zu beantworten. Den Shitstorm über Urapidil und Blutdrucksenkung im Allgemeinen bei hämorrhagischen Apoplexen oder so.
Ja. Genau. Schön. Weiter im Text.
Weiter im Text, die Anticholinerika, ja. Atropin wäre damit zum Beispiel, blockieren den Parasympathikus. Und da ist Atropin eben ganz groß in Mode. Genau, wo wird es verwendet? Bei der bradykarden Herzrhythmusstörung, also wenn das Herz langsam schlägt und dann auch noch unregelmäßig oder eben auch mal gelesen, eben bei einer Vergiftung mit Alkylphosphaten, da kann man es dann auch geben.
E605 Intox.
Zum Beispiel. Ich finde ich immer gut, das war früher schon mal. E605 Intox. Was? Ja, klingt gut.
No. Genau.
Genau. Natürlich auch hier wieder das Engwinkelglaukom, wenn das vorherrscht, bitte nicht nehmen. Auch bei Schwangerschaft soll man es nicht unbedingt geben, ne? Und in der Stillzeit auch kontraindiziert. Und es kann natürlich auch dazu führen, wenn man dafür zu viel gibt oder zu schnell gibt, dass es zu Tachykardien kommt oder eben zum Glaukom. Ja, also da bitte immer ein bisschen drauf achten. Ja. Es macht übrigens den Mund gern mal trocken. Davon berichten, die wollen dann immer gern trinken, die Leute. Haben sie was zu trinken? Da haben sie wirklich nichts zu trinken. Mein Mund ist so trocken. Am besten die Leute ein bisschen darauf vorbereiten, dass der Mund davon doch mal ein bisschen trocken werden kann. Ja.
Hast du es denn wirklich schon so oft appliziert?
Nee, also ich hatte in letzter Zeit wirklich ein paar BAAs, ne, Bradykarde Arrhythmie absoluter, und da haben wir das dann auch immer mit angesagt. Einfach, weil das schon öfter vorgekommen ist und Atropin war da einfach mal Mode. Gut, mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen. Dann die Antiagiosa, ja, Herzdurchblutung wird hierbei verbessert, zum Beispiel durch Nitro. Ja.
Haben wir übrigens als IV-Lösung unter anderem.
Nitro als IV? Ach was.
Ja, das finde ich auch interessant. Ja, ich war auch fasziniert, es zu sehen, ja, tatsächlich. Aber wir haben es.
Nitrolingual als Handelsname. Ne? Das ist eigentlich dieses kleine Sprühmedikament, wo man immer auf dem Protokoll reinschreibt, ein Hub. Ja. Ich glaube, das ist auch fast das Einzige, wo man das hat. Ja. Ganz vorsichtig sein mit dem Ding. Ich weiß nicht, also ich habe letztens gestaunt, dass Nitro auch indiziert bei Hypertonie ist.
Mittlerweile. Ne? Das war ja lange Zeit ein Off-Label-Use.
Richtig.
Also eine Nebenwirkung, die aber nicht zugelassen war als Haupteinsatz.
Und ich musste tatsächlich jetzt mal nachgucken, es steht tatsächlich hier auch überall drin als Hypertonie-Medikament. Ich glaube, in den SAAs steht es auch drin, habe ich gesehen, da gab es den Unterschied zwischen Nitro geben oder Urapidil.
Genau, das Problem ist eben, dass es schlecht zu steuern ist. Und der Klassiker ist ja eigentlich, dass es immer beim Herzinfarkt mit dabei war. Wenn die Patienten so einen starken Brustschmerz haben und so weiter und so fort, dass man dann so einen Sprüher gibt, dann führt das zu einer Vasodilatation, also sprich die Gefäße werden weitgestellt. Einige sprühen das auch beim Zugang legen, zum Beispiel auf die Venen, ja, wenn die Venen so schlecht sind.
Das ist übrigens ein Off-Label-Use, ne?
Das denke ich mir dann auch jedes Mal. Und das soll auch eben die Vorlast senken. Und deshalb ist das da relativ gern gesehen. Das Problem ist eben, es ist relativ schlecht zu berechnen, wie alles, was man irgendwie oral da so gibt, genau wie Biotensin ja auch. Das heißt, kann auch sein, dass der Patient dann mal blutdruckmäßig 30 Millimeter Quecksilbersäule verliert. Wobei das ja besser ist, als ihn langsam zu senken, wie wir gerade gehört haben.
Ja, aber sorgt übrigens auch für Kopfschmerzen. Ne? Also das ist so, wenn du Nitri gibst, immer gleich sagen, es könnte sein, dass sie Kopfschmerzen bekommen. Das ist normal.
Ja,
eine der häufigsten Nebenwirkungen übrigens mit dabei. Ne? Und eben auch die Hypotonie dann. Deswegen also Nitro ganz vorsichtig. Bitte vorher immer einmal erstmal irgendwo anders hinsprühen. Ja, möglichst nicht in eure Richtung. Übrigens, ein Hub sind 0,4 Milligramm. Ja, nur mal so für diejenigen, die das mal berechnen wollten oder sowas ähnliches. Gibt man gern bei Angina pectoris, ja, oder pektanginösen Beschwerden. Herzinfarkt ist es tatsächlich
ausgeliefert.
Aber habe ich selten noch gesehen.
Nee, stimmt. Ja, wir sparen uns das auch komplett tatsächlich mittlerweile.
Also ich habe manche Ärzte, die machen das noch. Ja, geben ihnen schon mal einen
Asseparin.
Ja, genau. Und du hast eigentlich ASS-Heparin und genau, aber genau. Kardiales Lungenödem kann das übrigens auch gegeben werden.
Genau, das stimmt.
Genau.
Aber ich finde ja, eigentlich müsste Atropin ja Nitro heißen. So vom Effekt her.
Vom Effekt her, ja. Aber schmeckt übrigens ein bisschen nach Minze, könnt ihr den Patienten immer gern sagen. Ja.
Riecht auch so.
Riecht auch so. Na, so ein Pfeffi. So ein kleiner Pfeffi in der Luft. Ja, da riecht man schon immer, wenn du so in den Rettungswagen reinkommst. Ah, guck mal, das Nitro war mit dabei heute.
Ja.
Genau.
Dann gibt es noch die Diuretika.
Ja, ach, wenn die ins Spiel kommen, dann müsst ihr euch wirklich beeilen mit dem Rettungswagen. Also
vor allem das Schleifendiuretikum. Also das habe ich ja gehasst. Wirklich, weil man ja da auch Niere so lernen muss. Und Niere ist ja nun mal nicht ohne.
Genau, und dann habt ihr das Medikament Furosemid, ja, oder auch Lasix genannt. Ja, darunter kenne ich es auch noch. Immer mal nachgucken, wie es bei euch bezeichnet ist. Und gibt es meistens bei uns jetzt zum Beispiel in 20 Milligramm Ampullen, weiß ich.
Ja, ich kann es dir, das letzte Mal, dass wir das gegeben haben, ist so ewig her. Ich kann es dir
habt
gar nicht
ihr
sagen.
Habt ihr keine, mein Gott, also welchen Altersdurchschnitt habt ihr so in eurem Einsatzgebiet?
Okay. Schon alt, aber du darfst ja nicht nach dem Altersschnitt fragen. Du musst natürlich. Ja
kardialen Problemen.
Nach dem Anteil an Rettungswagenindikationen zu Einsatz fragen.
Ah,
und
okay.
Richtig.
Okay, ja. Gut, dann lassen wir das Alter jetzt mal weg, sonst heißt es nachher, hey, wir sind noch altersdiskriminierend, genau. Das wollen wir natürlich auch nicht. Aber es ist eben so, also Furosemid gibt es bei uns auf vielen Medikamentenplänen schon von manchen Patienten und wir geben es auch gerne mal bei Beinödemen zum Beispiel, ne? Also kardiale Lungenödeme, Aszitis, ne? Oder auch beim Nierenversagen. Ja. Ja,
ja,
bei akuten Nierenversagen ist es zumindest indiziert. Das habe ich jetzt gerade tatsächlich, das letzte habe ich nur abgelesen, da war ich jetzt auch gerade erstaunt, weil es schwemmt ja aus
aber
und zwar
es
über
wirkt,
die Nieren.
Es wirkt in der Händle-Schleife, deshalb Schleifendiuretikum, deshalb kann man sich das so gut merken, die wiederum in der Niere ist, das ist ja wieder so ein Fall für sich und da es eben ausschwemmend wirkt, muss der Patient dann viel auf Toilette. Deshalb dieser Teufelskreislauf, wenn der Arzt zum Beispiel muss man sich das vorstellen, wir haben ja die zwei Herzkammern und jetzt hat man beispielsweise eine Rechtsherzinsuffizienz. Das heißt, die rechts ist nicht mehr so stark, die Pumpleistung. Mhm. Und das heißt dann, dass sich alles, die linke pumpt ja ganz normal, die pumpt und pumpt nach rechts, einmal durch den Körper durch. Und da rechts nicht hinterherkommt, staut sich das dann quasi. Genau. Und dadurch, dass sich das dann staut, fängt dann an, wir haben ja schon über Osmose und die ganzen Transportprozesse da besprochen, fängt das dann an quasi, die Flüssigkeit sich einzulagern. In so ganz beliebten Stellen, in Extremitäten vor allem. Und
interzellulären Raum und so.
Ja. In dem interzellulären Raum. Mhm. Und um das eben auszuschwemmen, also um so ein bisschen der Niere zu sagen, komm, gib mal Gas hier, kann man eben Medikamente nehmen, wie zum Beispiel Lasix. Man munkelt, so ein Rettungsdienstler-Trick, um den Kollegen zu veräppeln, ist ihm das in Kaffee zu mischen, damit er auf Toilette muss. Aber das Problem ist tatsächlich dann, dass die Personen mit Rechtsherzinsuffizienz, die bekommen das dann verschrieben, rufen dann an, weil sie trotzdem Wassereinlagerung haben. Dann fragst du, sie haben doch Furose mit verschrieben, wie können sie denn Wassereinlagerung haben? Dann sagst du, oh, das ist ein Medikament, da muss man so viel auf Toilette, deshalb nehme ich das nicht, weil man da so viel auf Toilette muss. Hm. Und das ist halt ein Teufelskreislauf, ja, ne? Weil man muss halt auf Toilette gehen, weil das Wasser löst sich ja nicht in Luft auf. Man muss es halt über den Harnleiter rauslassen.
Hm. Komisch, nee, aber wie gesagt, wenn wir das geben und ihr müsst losfahren, fragt den Notarzt, ob wir das nicht im Rettungswagen geben können, wenn die Patientin schon auf der Trage liegt und ihr quasi abfahrbereit seid. Das ist manchmal ganz, ganz zuträglich, weil wenn die pullern müssen, das drückt so sehr bei denen dann.
Am besten Katheter legen.
Ja, dann, ne? Also gleich rein, nicht, aber gleich rein damit. No, also Furosemid auf jeden Fall. Ist zur Entlastung des Herz-Kreislauf-Systems, hatte Luis ja schon gesagt. Kann man sich übrigens super merken. Ne? Rechts ist immer, wenn die Beine dick sind, ist immer Rechtsherz. Und wenn Lungenödem oder was in der Lunge ist, dann immer Linksherzinsuffizienz.
Wobei ja die Rechtsherz meist aufs Linksherz überschwappt. Und dann ist es eine globale Herzinsuffizienz.
Oh ja, und die kommt damit dazu, genau.
Möchte man nicht haben.
Ja, ansonsten bei Hypokaliämie, die man jetzt nicht unbedingt immer feststellen kann, weil ihr habt kein Labor großartig da, soll man es aber nicht nehmen. Also wenn ihr sagen schon, ich habe sowieso immer so einen niedrigen Kaliumwert, dann soll das nicht genommen werden. Und natürlich, wenn die Leute dehydriert sind, ergibt auch gar keinen Sinn. Irgendwie, ne?
Ja, man muss es wahrscheinlich hinschreiben, aber ja. Ja,
wahrscheinlich. Also genau, also wenn die auch ausgetrocknet sind und sowas. Und wenn sie nicht mehr, schon lange nicht mehr auf Toilette gegangen sind. Also eine Anurie, da sollte man es auch nicht unbedingt geben. Verstehe ich auch nicht so richtig. Steht aber hier drin.
Ja, wer weiß. Ja. Vielleicht erhöht sich dann irgendwo ein Druck. Weil wenn sie lange nicht auf Toilette sind, vielleicht haben sie ja dann einen Harnverhalt und dadurch, dass du dann aber nochmal das Ganze beschleunigst, ich weiß es nicht. Ja. Können wir mal hier den Dr. Sex einladen, unseren Urologen?
Na, der kann uns das doch mal erklären wahrscheinlich.
Kann
übrigens auch eine Nebenwirkung, weil ja Sachen ausgeschwemmt, also Flüssigkeit ausgeschwemmt wird, auch zu Hypotonie führen. Ne? Also dieser Blutdruck immer wieder überprüfen bitte. Ja, kann auch zu Thrombosen führen. Klar, wir führen Flüssigkeit aus. Das kann jetzt nicht sein, dass Blut wird trockener, aber es kann schon dafür zu führen, dass dann Thrombosen auch entstehen. Deswegen da auch mal ein bisschen mit drauf achten.
Die Frage ist, jetzt sind wir gerade bei der Niere. Sollen wir denn ganz kurz die Nierenkolik mitnehmen?
Inwiefern? Achso, du willst jetzt in die Nierenkolik und Buscopan.
Nur die zwei Medikamente, ja? Weil die geben wir eigentlich, gibt man die ja bei nichts anderem jetzt groß, außer jetzt vielleicht zu Anbeginn einer Schmerztherapie, aber bei Nierenkoliken ist es nämlich so, also das ist mal ganz typisch, dass die Patienten dann diese schwellenförmigen Schmerzen haben und deshalb haben wir Nierenstein.
Wellenförmig, ja.
Nierenstein, das tut dann weh und wird versucht auszutreiben, dieser Nierenstein und diese Wellenbewegung, das spürt man halt immer, wenn die Niere gerade mal versucht. Und das erfüllt man dann eben auch, wenn man so klopft hinten auf den Rücken unten, so auf Beckenhöhe und die dann schon Aua sagen, dann weiß man schon, was los ist. Und weil das unfassbare Schmerzen sind, gibt es dann tatsächlich lange Zeit, hat es das gegeben, Novalgin und Buscopan, also Metamizol und Butylscopolamin.
Scopolamin, ja. Mhm.
Genau. Und jetzt habe ich aber gehört, wir hatten das tatsächlich letztens mal gegeben, Novalgin, Buscopan. Novalgin ist ein Schmerzmedikament, Buscopan soll das Ganze ein bisschen lockern. Und Tatsächlich habe ich jetzt aber letztens erfahren, dass das in den S2K-Leitlinien nicht mehr empfohlen wird, das Buscopan.
Ich habe es trotzdem
und,
gemacht.
Ja, tatsächlich, wir haben es danach erst erfahren. Ich weiß nicht, wusstest du das, dass es raus ist?
Nein.
Nee, aber es gibt eine ganz einfache Begründung und wir haben auch letztens ja mit Dr. Sex, deshalb kam ich drauf, darüber gesprochen, mit dem Volker, der sagte das auch nochmal explizit, dass es raus ist, weil man herausgefunden hat, damit es einen Effekt hat, dieses Buscopan, müsste man das in extrem hohen Dosen geben, weil es so schlecht resorbiert wird. Und das Problem ist, wenn du es in diesen hohen Dosen gibst, dann überwiegen die Nebenwirkungen quasi der Wirkung und deshalb soll man es gar nicht
geben. Genau, Nebenwirkungen, Hypotonie, Tachyarrhythmia kann da auch dazu kommen, ne? Also ein unregelmäßiger Herzschlag und auch hier wieder die Mundtrockenheit, aber das ist glaube ich das kleinste Problem, aber das Engwinkelglaukom kann auf jeden Fall da auch vorkommen und deswegen
und dein Glaukom, ich kann nicht mehr, ich sehe Christian die ganze Zeit mit diesem Glaukom.
Ja, du weißt, also ich weiß gar nicht, vielleicht bin ich auch einfach betroffen, weil uns das so oft gesagt wurde, dieses Glaukom, die haben wir mal alle tierisch, ist halt doof, ne, also
bist du irgendwie von den Ophthalmologen, von den Augenheilkundlern dafür bezahlt worden, jetzt immer aufs Engwinkelglaukom hinzuweisen?
Ja, und von Apollo.
Egal, was er sagt, am Ende. Ach ja, und übrigens, denk dran, das Engwinkelglaukom, das wäre mir nochmal wichtig.
Naja, also es wurde uns oft einmal auch, ich weiß gar nicht, wer, ich glaube nur eine Ärztin, die das so oft erwähnt hat, wo es Engwinkelglaukome immer gibt und das war immer das Wichtigste für sie, aber egal. Schöne Grüße.
Jedenfalls, wer es nachlesen will, es steht auch tatsächlich in der S2K-Leitlinie, in der letzten mit dem Buscopan, dass man nur noch Metamizol geben soll, sprich Novalgin. Morphin soll man ja eigentlich nicht geben, weil es nämlich genau auf diese Muskulatur anregend wirkt, meine ich, das Morphin und eben nicht entspannt. Wobei da man wieder diskutiert, ist ja eigentlich eine Nebenwirkung und eigentlich ist die Wirkung des Morphins ja dann höher bezüglich Schmerzen. Kann man jetzt wieder hin und her diskutieren, aber Novalgin muss man mal aufpassen, weil es eben tatsächlich nicht wenige Menschen gibt, die darauf allergisch reagieren. Deshalb immer vorher fragen, am besten, haben sie das schon mal genommen, das Novalgin?
Hast du schon mal erlebt, allergische Reaktion auf Novalgin?
Nein.
Oha.
Oder habe ich's? Ich glaube schon, doch.
Also ich habe es schon erlebt, eigen appliziert, also quasi noch nie genommen und jetzt tut was weh. Und also mir geht es damit immer ganz gut, jetzt habe ich es meinem Mann mal gegeben und dann stehst du da. Ja, dicke Zunge und alles Mögliche, der Mann droht zu ersticken. Und irgendwann hat das Herz dann auch gesagt, Bradykardie, finde ich gut. Also noch nie unseren Notarzt, den wir da hatten, so schwitzen sehen da einmal. Ganz kurz nur, aber er war schon etwas aufgeregt. Abgestürzt ist.
Hier ist mir gerade das Handy
hingefallen. Markieren.
So. Der Christian ist mir gerade umgefallen.
Ja, das tat weh. Antiarrhythmika, komm jetzt dran. Behandlung von Herzrhythmusstörungen ist eigentlich auch schon das Wort Anti, ne? Gegen Herzrhythmusstörung, ja, und hemmt die Erregungsbildung bzw. Leitung in den Herzaktionen direkt. Ja. Ein Medikament davon ist das Adenosin. Was die meisten im Rettungsdienst mehr kennen, ist Amiodaron, kennen ja viele von euch eher, gerade aus der Reanimation. Bei Kammerflimmern wird es ja dann auch mitgegeben. Oder eben auch Metoprolol, was da noch ist, jetzt nicht bei der Reanimation, aber als Antiarrhythmika hier auch mit zu erwähnen. So.
Ja, yeah. Adenosin hemmt die Ausschüttung übrigens der Neurotransmitter Dopamin und Noradrenalin. Und wer jetzt aufmerksam zugehört hat, weiß dann jetzt, dass es im Prinzip eine gegenläufige Wirkung hat als das Noradrenalin, sprich das,
Als quasi Antidot gegen Adrenalin oder so?
So kann man es jetzt, glaube ich, tatsächlich nicht nennen, aber dass eben der Blutdruck so ein bisschen sinkt und die Herzfrequenz gemindert wird, das macht dann Adenosin, auch Adreca genannt, meine ich. Und eigentlich habe ich das tatsächlich, glaube ich, auch erst einmal erlebt, dass das appliziert wurde.
Nee, ich habe es auch schon, das ist ja in diesen riesen Ampullen drin, ne? Genau, und ich habe es einmal schon miterlebt bei einer jungen unter 18-Jährigen, die eine absolute, richtig schnelle Tachykardie hatte und die nicht runterbekommen hat. Da hat man das Adenosin dann auch mitgegeben. Ja.
Ich meine mich auch zu erinnern, dass eine Kollegin mal erzählt hat, dass die auch bei so einer VT waren, was weiß ich, und dann haben sie das gegeben, weil es auch irgendwie, dann gab es einen kurzen Reset, dann hast du gesehen, dass kurz gar nichts war auf dem EKG und dann fing das Herz wieder an zu schlagen und dann war es eine Arrhythmie und die konntest du dann sehen, die war vorher aber überlagert durch diese die ich bin auch schon völlig
bin
durch.
Schon völlig durch.
Durch die Tachyarrhythmie.
Ich bin der Meinung, ich habe es letztens bei Notruf Deutschland gesehen und ich glaube bei Doc Caro sogar, wo da über Adenosin gesprochen wurde und wo das ganz heikel war, weil man überspringt ja quasi einen Herzschlag. Man sorgt für einen kurzzeitigen Herzstillstand. So haben sie es beschrieben, ganz, ganz dramatisch, wie der Fernsehen so eben so ist. Aber Adenosin genau, also sieht man sehr selten, dass es mal irgendwo gegeben wird. Da muss die Ärztin, der Arzt da schon wirklich sure sein, dass man das machen sollte. Ne? Vasalva-Verfahren schon mal bestimmt gemacht. Das hat jetzt nichts mit Herzrhythmusstörung zu tun, aber mit Tachykardien. Ne? Kann man auch gerne mal, wenn man noch gesund ist, auch mal versuchen. Also Nase,
jetzt musst du es aber auch erklären.
Nase zu drücken zum Beispiel und gegenatmen. Also gegenpressen, um den Vagusnerv ein wenig zu reizen. Und dann kann man tatsächlich zugucken auf dem EKG beziehungsweise dem SpO2, also die Herzfrequenz einfach peripher am Finger gemessen, wie die Frequenz dann mal runtergeht. Und wenn man jetzt Glück hat, bleibt sie unten. Aber ich habe es tatsächlich nur einmal erlebt, wo es unten blieb. Ansonsten ging es immer wieder gleich hoch. Oder große Schlucken
oder kaltes Wasser trinken.
Ja, große Schlucken kaltes Wasser. Na,
ja, weil auch. Der Vagus, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ja, am Parasympathikus anschließt quasi. Hm. Im vegetativen Nervensystem unterscheidet man Sympathikus, Parasympathikus. Der Sympathikus ist dafür zuständig, dass es der Körper Vollgas gibt und der Parasympathikus eben genau für das Gegenteil. Und ja, die kann man eben darüber stimulieren. Wobei bei älteren Herrschaften ist das Vasalva-Manöver kontraindiziert, weil es da ja dann zum Platzen eines Gefäßes aufgrund Überdruck im Kopf kommen könnte.
Gehen wir mal weiter. Ich glaube, wir machen jetzt noch drei. Dann sind wir mit Kreislauf durch und dann haben wir eigentlich schon die kleine Spazierrunde für Hundeliebhaber schon geschafft. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in so ein Teil 2 rübergehen, wa? Mit Medikamenten.
Ja, wahrscheinlich, stimmt. Ich sehe ja, es folgt ja noch respiratorisch ZNS und sonstige.
Das Ampullarium ist gut gefüllt. Nicht nur auf den RTW, ja, sondern auch auf den NEFs. Und ich denke mal, da wird der ein oder andere enttäuscht sein, wenn wir nicht alle irgendwo mal angesprochen haben.
Dann mach noch die Antikoagulantien und die Thrombozytenaggregationshemmer.
Das kann man ja fast einfach zusammen machen. Aber
kann man eigentlich zusammen machen.
Ne? Die Antikoagulantien sind eben Gerinnungshemmer, ja, sorgen dafür, dass das nicht weiter gehemmt wird. Das hat nichts mit Thrombozytenaggregationshemmer zu tun. Da gibt es eine eigene Klasse eben dafür. Und zu den Antikoagulantien gehört das Heparin, meistens in 5000 internationalen Einheiten gegeben, oft gerne bei Herzinfarkten oder bei Myokardinfarkten oder eben bei allgemeinen ACS, genau.
Akutes Koronarsyndrom.
Genau, ich war gerade raus. Und ich weiß gar nicht, wie die Kontraindikationen sind. Eigentlich nur Überempfindlichkeit, ne, oder starke Blutung. Da soll man natürlich das nicht geben bei Heparin. Ansonsten, ja. Ich finde das eigentlich immer sehr oft verwendet, schon bei uns intravenös gegeben. Zusammen eben mit ASS, was ein Thrombozytenaggregationshemmer ist. Ja.
Kann man sich merken, aggregieren kommt ja von anhäufen. Mhm. Und Thrombozyten. Man möchte also im Prinzip hemmen, dass sich Thrombozyten anhäufen. Genau. Sprich, der Thrombus zum Beispiel noch größer wird. Mhm. Ich meine, es wirkt da irgendwie am Klebstoff. Ich kann es jetzt auch nicht gerade so.
Das Fibrinogen
sagen.
Oder so meinst du?
Genau.
Ja, genau. Also das soll einfach dafür sorgen, dass das nicht erst aufkommt, dass dann noch mehr. Also ein Herzinfarkt ist nicht unbedingt immer nur ein kompletter Verschluss. Das kann auch eine Verengung durch so eine Ansammlung mitunter sein oder durch eine Verwirbelung, die da schon entsteht und damit das nicht noch weiter entsteht, vielleicht sogar sich ein bisschen auflöst, bisschen. Eigentlich nicht.
Damit das Blut quasi so richtig schön an dieser Engstelle aber noch vorbeiflutscht, ja,
dann schon so richtig
wird
schön
zum einen
gleitet.
Verdünnt und zum anderen verhindert, in Anführungsstrichen, dass da das ganze Ding noch größer wird, mhm, an der Stelle.
Wenn es denn dann passiert ist, na, dann, also es gibt eine Thrombose, es ist eine da, dann gibt es eben noch die Fibrinolytika. Die lösen das Ganze quasi wieder auf, sorgen dafür, dass die Thrombose hoffentlich sich auflöst und ist auch bekannt dann eben in der Lysetherapie. Lyse haben einige schon gehört, gerade bei Schlaganfällen angewendet, ne, dass man dann eine Lyse macht und es kann auch mal passieren, dass es
auflöst, wer letzte Woche
genau
gut zugehört hat.
Und dann auch schon vor Ort manchmal gemacht wird von Notärztinnen und Ärzten.
Habe ich tatsächlich noch nie mitbekommen. Habe ich damals in der Schule gehört, habe ich noch nie mitbekommen.
Dann könntest du
noch
zum Beispiel bei Myokardinfarkten wahrscheinlich vielleicht.
Also in Berlin wird es ja scheinbar gemacht, im STEMO, auch wenn es in der 3 Monate im 3-Monate-Outcome zu keinem Unterschied führt, wenn man es erst in der Klinik tut. Hm. Aber ja.
Genau, bei Medikamenten ist es die alte Blase. Die alte Blase, ja, oder auch RTPA genannt. Ja. Wie gesagt, auch noch nie, genauso wie du, habe ich es auch noch nie auf dem Notfallort irgendwie mitbekommen, dass das mal gegeben wurde oder eine Lyse schon dort angefangen wird. Ne, aber gut, erstmal.
Die Frage ist: Angenommen, du hättest jetzt eine Reanimation und würdest den Patienten, würdet ihr wiederholen und der hätte dann einen ROSC, also ein Return of Spontaneous Circulation, sprich einen Spontankreislauf, und da würdet ihr ihn im 12-Kanal richtig große ST-Hebungen sehen. Mhm. Würdet ihr den, wenn ihr das jetzt hättet, dann eine Lysetherapie starten?
Man soll, soweit ich weiß, nach den ERC-Leitlinien sogar darüber nachdenken, eine Lyse zu starten. Und ich hatte auch schon einmal, das weiß ich nach einer Reanimation nach ROSC, dass es dort in Erwägung gezogen wurde, ne, das zu machen. Also sie haben es drauf auf den NEFs meistens, ich hoffe bei euch auch da draußen. Und man kann es auf jeden Fall schon mal in Erwägung ziehen, muss man aber wirklich absprechen. Allgemein soll man natürlich nicht bei Apoplexen das einfach machen. Warum nicht? Ihr habt kein MRT da oder sowas. Ihr müsst nachgucken, ist es eine Blutung oder ist es wirklich ein Thrombus im Hirn? Und das könnt ihr nicht sehen. Also bitte kommt nicht auf irgendwelche blöden Ideen, da RTPA bei einem Schlaganfall vor Ort zu geben, ohne Bildgebung oder ähnliches. Ja, ich hoffe mal, dass da nie jemand auf so eine Idee kommt.
Das Interessante ist tatsächlich aber, dass es eine Form des Schlaganfalls gibt, die zu einer Troponinerhöhung und zu einer ST-Hebung führt, zu Absterben von, genau. Deshalb weiß ich dann nicht, ob man das dann auch wirklich, ob man das wirklich machen sollte.
Diese Entscheidung überlasse ich super, super gerne den Notärztinnen oder Notärzten.
Weil es gibt, wie gesagt, bei einer ICB, also einer intrakraniellen Blutung zum Beispiel, kann es wohl dazu zu so ST-Veränderungen, ST-Streckenveränderungen kommen im EKG, dass du eben denkst, der Patient hat einen Herzinfarkt, aber er hat eigentlich eine Hirnblutung. Und dann ist das wiederum auch sehr, sehr schlecht, das Blut zu verdünnen.
Auf jeden Fall. Ja. Gut, haben wir also mit diesem Medikament hier aufgehört, sind jetzt quasi durch mit den Herz-Kreislauf-Medikamenten. Das waren auch die Kategorie, die am meisten Medikamente jetzt eben beinhaltet, so im Rettungsdienst, ne?
Ich bin tatsächlich mal aufs Feedback gespannt.
Ich auch. Ich bin auch sehr gespannt, was da kommt. Es wird wahrscheinlich viel gefachsimpelt. Mal gucken, vielleicht schreibt uns auch einfach mal, hat es euch geholfen, war es interessant, war es langweilig, haut mal was raus, auch an diejenigen, die zum Beispiel gar nichts mit Rettungsdienst zu tun haben, ob euch das trotzdem vielleicht ein bisschen weiterhilft. Aber bitte jetzt nicht in die nächste Apotheke gehen und mal nach alte Blase fragen, da wäre dann schon ein bisschen komisch. Nein, bekommt ihr auch nicht. Also die meisten Medikamente, die wir euch jetzt vorgelesen haben, die bekommt ihr auch gar nicht so im Handel.
Genau, und nicht vergessen, die beste Therapie ist eigentlich immer im Krankenhaus. Ja, ist ja so, darfst du jetzt nicht lachen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel schon wieder überlegt, dass es ja einen Schlaganfall oder eine Form einer Hirnblutung gibt, ist ja nicht das Gleiche, Form einer Hirnblutung gibt, die ja ST-Streckenhebungen macht und dich dazu verleiten könnte, eine völlig falsche Therapie zu nehmen, nur weil du nur eine ganz begrenzte Diagnostik hast, das ist halt schon doof. Ne?
Ja. Nee, ich musste gerade nur so schmunzeln. Die beste Therapie ist immer im Krankenhaus, weil wir in letzter Zeit ein paar Patienten hatten, die dachten, so Erkältung im Krankenhaus, das kann man auch einfach mal besser behandeln als beim Hausarzt. Deswegen habe ich sie jetzt gerufen als Rettungsdienst, weil im Krankenhaus, da kommt man immer schneller gesund raus.
Wir hatten jetzt übrigens, das erzähle ich glaube ich noch zum Abschluss, weil mich viele gefragt haben, ich habe 2 Stunden reanimiert, wer meine Story verfolgt hat auf Instagram, hat das vielleicht gesehen, weil wir bei einer Reanimation waren, die 2 Stunden gingen, und ich muss sagen, es war halt auch wirklich, ich saß gerade mit dem Auszubildenden, es war nichts los, wir hatten 2 Einsätze und dann saßen wir da, waren 4 Stunden nicht rausgefahren, dann meinte ich so, hatte ich gerade eine Story hochgeladen, wo ich meinte, die Einsatzbremse, Luis ist wieder unterwegs. Keine Minute später geht der Melder, gemeldet Brustschmerz, intern 2, wieder hingefahren. Und dann, ich war als Letzter, bin ich reingetrottet, hörte dann nur, ja, Reanimation. Und er hatte wohl über Schmerzen am ganzen Körper geklagt, auch so ein bisschen auf der Brust, und ist dann reanimationspflichtig geworden, schnappatmend, als wir eingetroffen sind. Wir haben dann reanimiert natürlich direkt, hatten am Anfang wohl eine pulslose elektrische Aktivität, die relativ zügig in eine Nulllinie übergegangen ist. Und haben dann reanimiert, und das war wirklich im absoluten Outback von Köln. Das heißt, wir haben dann ein Löschfahrzeug nachgefordert und als zur Reanimationshilfe. Das heißt, das Löschfahrzeug war dann, ich glaube, 10, 15 Minuten später da. Und die haben dann, wir haben uns mit dem Löschfahrzeug abgewechselt, mit den Reanimations- oder mit den Wiederbelebungsmaßnahmen, haben dann immer entsprechend Leitlinien aus Adrenalin gegeben in regelmäßigen Abständen. Man muss halt sagen, dass ja leider tatsächlich, obwohl wir ja, wie gesagt, noch als er schnappatmend war, eingetroffen sind. Also Schnappatmung ist ja keine Atmung, wichtiger Unterschied, aber trotzdem, also obwohl er ja frisch reanimationspflichtig geworden ist, haben wir da gar nichts reißen können. Und eben auch mit nachgefordert haben wir aber das Elena-NEF oder Oberarzt-NEF, wie es auch genannt wird, eben weil das noch ein bisschen mehr auf dem Fahrzeug drauf hat. Zum einen kommt da nochmal ein etwas erfahrener Arzt. Zum anderen hat das Fahrzeug eben eine Lukas, sprich eine mechanische Reanimationshilfe und ein Ultraschall. Und mit dem Ultraschall haben sie dann das Herz geschallt einmal und dort eben gesehen, dass der Patient eine Perikardtamponade hatte, sprich eine Herzbeuteltamponade. Und entsprechend konnte das, also im Herzbeutel war eben Flüssigkeit, Blut.
Flüssigkeit.
Der Herzbeutel wurde, das Herz war dadurch so eingeengt, dass es nicht mehr pumpen konnte. Und dann ist ihm eingefallen, dem Arzt, dass wir einen Herzbeuteltamponaden-Set, also ein Perikardtamponaden-Set auf dem NEF haben. Das kam dann. Dann wurde vor Ort das Ganze punktiert.
Mit Sonographie auch? Also mit
ja, Schallen? Unter Ultraschall, genau. Aber jetzt, das ist jetzt kein krasses Ultraschallgerät. Das sieht aus quasi wie so ein Handy, an dem so ein kleiner Kopf drauf ist. Das muss man sagen, hat wirklich, wirklich lang gedauert. Und deshalb hat das halt Ewigkeiten gedauert, diese Reanimation. Und dann muss man sagen, tatsächlich, dann wurde es punktiert. Es lief auch Blut raus. Es hat sich aber nichts am Zustand des Patienten verändert. Es ist natürlich eine reversible Ursache, ist ja auch in den Haars und Hits mit drin, in den Hits. Und deshalb sollte man es natürlich machen. Wir haben uns tatsächlich gefragt, hätte man es vielleicht lieber im Krankenhaus gemacht, da dann wieder Stichpunkt beste Therapie im Krankenhaus und wie viel soll man wirklich auf die Straße verlagern, weil wir aus meiner Sicht schon 20 Minuten gebraucht haben, bis wir an dem Punkt waren. Da war auch No-Flow-Time dabei, wo man jetzt gerade nicht drücken durfte, damit wirklich auch der richtige Punkt gefunden wurde. Bis man dann auch wirklich das machen konnte, an dem Punkt war das zu machen. Und wir sind dann noch 11 Kilometer in die Uniklinik gefahren. Also waren da auch ordentlich unterwegs, ich glaube 15 Minuten oder so, nur Alarmfahrt. Und dort hat man dann tatsächlich die Reanimationsmaßnahmen mit dem Lukas, sag mal, also Lukas hat die ganze Zeit reanimiert. Und da hat man die Reanimationsmaßnahmen, glaube ich, noch 2-3 Minuten, nachdem man die BGAs kam, also die Blutgasanalysen, eingestellt. Er hatte wohl tatsächlich unmittelbar nach der Punktion ist das CO2 mal kurz angestiegen. Da wussten wir jetzt allerdings nicht, lag das doch vielleicht daran, dass er jetzt gerade schneller bebeutelt hat oder nicht. Oder langsamer bebeutelt hat. Und ist der Patient dann verstorben, 65 Jahre. Und deshalb ging das Ganze eben 2 Stunden lang. Und tatsächlich, was ich so ein bisschen abstrus fand an der ganzen Geschichte, wenn man mit so vielen Leuten da ist, bleibt halt keine Arbeit mehr übrig. Also ich stand dann tatsächlich 20 Minuten völlig nutzlos rum, weil der Praktikant war vorne beim Notarzt, die NEF-Fahrerin hat das angegeben, was sie angeben konnte noch, aber das war halt dann auch immer weniger, weil der Elena ja ganz eigene Sachen dabei hatte. Das heißt, es war im Prinzip so eine Sache zwischen 3, 4 Leuten, 5 Leuten und dann standen wir mit dem LF, haben uns natürlich so ein bisschen um die Frau auch gekümmert, um die Ehefrau,
genau,
die
dabei war. Genau, das wäre so mein Vorschlag noch gewesen, was man so machen
genau,
könnte.
Aber selbst das machst du ja nicht mit 10 Mann.
Nee.
Genau.
Oder du machst einen Müllbeutel auf und sammelst schon mal so ein bisschen auf, was sich so antut.
Ja, das war wie immer ganz ungünstige Lage auch in dem Zimmer. Okay. Und da musste man auch erstmal umbauen quasi. Deshalb 2 Stunden tatsächlich.
Krass. Ja, das ist, dann sollte man lieber
aber wir haben alles
optimieren,
das kann man, da
wie zum
muss
Beispiel
man
Videolaryngoskopie überall einheitlich zu machen. Ich glaube, das würde einigen Ärzten und vielleicht auch NotfallsanitäterInnen helfen, da besser zu intubieren.
No. Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, also das haben wir, Videolaryngoskope.
Cool.
Ich muss halt sagen, man kann sich nachher aber nicht vorwerfen, man hätte nicht alles gemacht. Also man hat ja wirklich alles gegeben, das muss man nun mal wirklich sagen. Es war ja auch alles an Manpower da und 2 Ärzte, 2 NEFs, also ja, aber deshalb 2 Stunden. Ja. So kann das dann eben auch mal gehen. Und irgendwie hat mir jemand geschrieben, du hast ja jeden Dienst eine Reanimation. dann ist mir tatsächlich aufgefallen, mein letzter Dienst lag zwar schon etwas zurück, aber auch der war ja am Freitag, den 13. Und auch da hatten wir eine erfolglose Reanimation. Deshalb auch wieder, das hatten wir, glaube ich, schon mal gesagt, man muss sich darauf einstellen im Rettungsdienst, dass es eigentlich alltäglich ist, auch wenn es komisch klingt. Aber genau dafür ist der Rettungsdienst ja da. Und es ist deshalb nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen und ein Spaß, sondern man muss sich im Prinzip darauf gefasst machen, dass man einen Beruf ergreift, in dem man jeden Dienst reanimiert, vielleicht sogar mehrfach. Und natürlich ist das vielleicht das Mehrfache eine Seltenheit, aber man sollte sich zumindest nicht mit diesem Beruf für diesen Beruf entscheiden und sagen, ja, so oft ist das ja nicht. Und das eine Mal, das mache ich dann schon oder packe ich dann schon irgendwie. Man muss sich eigentlich damit beschäftigen und so tun, als wäre es wirklich Alltag. Aber da habe ich wieder gemerkt, wenn man die Leute drauf drillt, und du wirst ja auf Reanimationen gedrillt und auf diesen Algorithmus, dann läuft sowas einfach wie am Schnürchen.
Auf jeden Fall. Wenn das vor allem wenn du drauf gedrillt bist, geht das sowieso ganz gut. Ich bin der Meinung, jetzt die letzten Reanimationen liefen bei uns echt gut ab. Also mein Kollege meinte auch so, ich wüsste nicht, wie das mit dem und dem und dem Kollegen ist. Da würde ich dann viel mehr Befehle geben müssen, also Anweisungen geben müssen, als wenn ich das mit dir gemacht hätte oder so. Also wenn man so einen Kollegen auch hat, wo man weiß, der hat was drauf, oder das, wir haben bei uns ja oft zwei Rettungsassistenten oder zwei Notfallsanitäter drauf, da läuft das dann auch. Ne? Aber ich muss auch sagen, unser Neuling bei uns, obwohl er eigentlich viel nur KT gefahren ist früher und auch das auch nur für ein, zwei Monate, macht sich echt gut. Also der hat schon eine Reanimation mitgemacht und die Kollegen sagen, klasse, hätten wir nicht gedacht. Wir dachten, wir müssen ihm mehr sagen und erzählen, wie es funktioniert. Also
ja, das ist doch schön.
Auf jeden Fall. Eine noch schöne E-Mail, die lese ich noch mal kurz zum Ende vor. Es kommt von der Wiebke, die hat die Folge 13 scheinbar jetzt gerade erst passiert. Und die hat uns eine schöne E-Mail geschrieben. Erstmal, dass sie vielen lieben Dank für euren tollen Podcast. Auch als medizinische Laie freut sie sich und sagt, es ist spannend und informativ und trotzdem immer wieder schön und lustig. Und es macht ihr Spaß, es zu hören. Am Anfang hat sie meinen Namen auch komplett falsch verstanden. Sie dachte immer, ich heiße Sammy ist blind. Okay, gut. Dann sollte ich mich einfach deutlicher ausdrücken, bis sie dann einmal in die Shownotes reingeguckt hat. Es gibt also Leute, die gucken wirklich in die Shownotes rein. Schön. Schön auch mal zu hören, dass die Mühe sich lohnt. Und sie hat eben zur Folge 13, da haben wir nämlich mal darüber geredet und gelacht darüber, wie die Kids immer so gerne zum Rettungswagen winken. Und wenn die Mamas dann immer daneben stehen und freudig mitwinken und sie sagt, das macht sie mit ihrer Tochter, die jetzt knapp 3 Jahre ist, auch. Allerdings nicht, weil sie es so toll findet. Und wenn zurückgewunken wird und das Blaulicht angemacht wird, vielleicht auch mal, sondern weil sie ihrer Tochter beibringt, dass Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei so tolle Personen sind, so schreibt sie das, und für sie auch da sein werden, wenn sie mal Hilfe braucht. Und wenn sie später dann unterwegs ist, alleine draußen, kommt er dann auch mal vor, dass sie dann auch weiß, dass das so mit die einzigen Personen sind, fremden Personen sind, denen sie dann auch vertrauen kann, wenn da irgendwas sein sollte und die sie dann rufen kann. Und schön, dass unser Podcast da so quasi da auch, oder beziehungsweise der Rettungsdienst im Allgemeinen dann da auch hilft. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen der Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und so weiter, immer schön zurückwinken. Ja, das ist Lehrstunde für die Kleinen.
Genau. Und an dieser Stelle muss ich tatsächlich dann, bevor wir jetzt den endgültigen Cut setzen, einmal meine Freundin grüßen, die mir vorgeworfen hat, sie würde sich ja wie ein Geist fühlen, weil wir bei der Geschichte, wo wir erzählt haben, dass wir feiern waren damals, sie einfach komplett ausgelassen haben.
Oh nein. Ja. Oh nein, ich ganz ehrlich, ich muss ja auch immer so ein bisschen überlegen, erwähne ich es jetzt oder nicht, will der Luis das ja überhaupt? Das ist ja auch mal privat und intim Leben. Ne? Das stimmt. Aber darf man ihren Namen sagen?
Ja. Das wiederum weiß ich nicht.
Okay. Das lassen wir dann mal raus, aber liebe Grüße, richtig. Und es war toll, Sie das erste Mal kennengelernt zu dürfen.
Ja. Sehr schön. Jetzt muss ich nicht mehr auf der Couch schlafen.
Sehr gut.
Ansonsten schreibt uns ganz gerne, wir haben jetzt, die Ereignisse überschlagen sich. Der Christian kommt, ich nehme quasi jetzt auch schon wieder nur Podcasts auf, wenn er nach Köln kommt. Und wir haben ja zum einen noch den Juristen, wenn ihr da irgendwas habt, fragt gerne noch, bis Dienstag habt ihr noch Zeit. Ansonsten, Mittwoch haben wir 2 Hebammen.
Da freue ich mich auch schon drauf. Wie immer, ich glaube, das habe ich schon 5-mal gesagt. Ich freue mich auf die Hebammen. Ja. Auf jeden Fall. Aber auch auf die Rechtssache. Und als ich das schon bei meinen Kollegen erwähnt hatte, die haben auch gesagt, so, oh, klasse Sache, frag doch mal dies und jenes. Also ich habe da auch ein bisschen was mitgebracht. Und noch eine Sache, wir haben übrigens Sonntag. Also jetzt kommt der Podcast raus und jetzt ist es nochmal die allerletzte Chance für euch, euer Recht zu nutzen, wählen zu gehen, Leute. Dafür haben andere hart gekämpft. Geht bitte, wenn ihr es jetzt am Sonntag hört, ins Wahllokal und wählt unseren Bundestag. Ja, das ist super wichtig. Also den Podcast jetzt ausmachen und wählen gehen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, setzt euer Kreuz und nehmt es wahr. Das ist ganz wichtig für Demokratie und für alles andere. Und ich glaube, ihr werdet das Kreuz an der richtigen Stelle setzen. Ja, wenn nicht, der Wahlomat ist übrigens eine gute Empfehlung, nochmal daran nachzugucken.
Ja, das stimmt.
Wird überall wieder nachgedacht. Gut, in diesem Sinne freuen wir uns, bleibt gesund und wir sind sehr gespannt, wie nach diesem Podcast am Abend auch das Ganze ausgeht und wer nachher dann in den Bundestag mit einzieht. Auch wir verfolgen das natürlich im Rettungsdienst und würden uns freuen, wenn ihr dann das nächste Mal einschaltet und vor allen Dingen uns ganz viele Fragen zur Rechtswissenschaft eben schickt, also zu Recht im Rettungsdienst und so weiter. Wir werden ihn ausquetschen.
Und Geburt im Rettungsdienst. Ja. Könnt ihr jetzt auch Gas geben.
Yes. Kommen denn zwei Podcast-Folgen raus? Nein, natürlich nicht. Wir werden die nach und nach erst lesen und sagen euch natürlich Bescheid.
Richtig. Gut, jetzt aber. Dann in diesem Sinne, schönen Sonntag.
Tschüss.
Und
ich gehe jetzt ein Kreuz
genießt
setzen.
Das Leben.
Tschüss.
Ciao.
Retterview.
Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Sprechwunsch und Sammy Splint.